Jesus beginnt seinen Dienst, wenn wir nach dem Matthäusevangelium gehen, mit einer besonderen Rede. Wir wissen, es ist die Bergpredigt. Wir machen jetzt dort, wo wir vor einigen Wochen aufgehört haben, den ersten Teil haben wir schon gehört. Die Bergpredigt, sie stellt eine neue Perspektive dar, eine neue Perspektive der 10 Gebote. Und die Seligpreisungen, sie sind der Anfang dieser Predigt. Es sind Versprechen, Versprechen, die Jesus gibt. Und auf diese möchten wir uns heute kurz beschränken. Ob die Juden es damals wahrhaben wollten oder nicht, für viele war Jesus der Höhepunkt der jüdischen Geschichte. Er ist der, auf den sie gewartet haben. So viele Jahrhunderte. Ja, man kann sogar sagen Jahrtausende. Das Problem natürlich nur daran, er kam nicht bei allen gut an. Sie hatten andere Erwartungen, das wissen wir heute. Viele hatten andere Erwartungen. Sie warteten auf einen Erlöser mit Macht, mit Schild und Schwert. Aber Jesus' großes Thema in der Bergpredigt war außer dem Trost, den er den Menschen geben möchte mit dieser Predigt, auch das Thema Umkehr, Buße. Jesus wollte den Menschen das Himmelreich nahebringen, es ihnen sogar versprechen. Aber dazu war Umkehr nötig. Ich möchte Matthäus 5 lesen, ab Vers 3 bis 12. Glücklich sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt, verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ihr freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt. Glücklich sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Wir wissen, Jesus beginnt seinen Dienst in Galiläa. Ein Ort mit vielen Kulturen, aber auch besonders vielen Heiden. Und ich stelle mir vor, dass es neben den vielen reichen Menschen auch viele sicherlich arme gab, materiell arme Menschen gab. Und arm zu sein bedeutet viel für diese Leute. Es macht sie aus. Vor allem, weil unter seinen Zuhörern, unter Jesu Zuhörern, es viele Außenseiter gab, vernachlässigte Menschen auch gab, Arme gab. Viele dieser Menschen folgten ihm nach. Sie konnten sich gut mit dieser Armut identifizieren. Doch hier geht es eben nicht nur um wörtlich arme Menschen, sondern um geistlich arme Menschen. Also, was konnte geistlich arm noch bedeuten? Vielleicht spürten viele seiner Zuhörer, dass sie hier angesprochen werden, dass sie diese Bedürftigen im geistlichen Sinne sind. Dass sie die geistlich Armen sind. Die, die sich immer klein und unbedeutend fühlten. Sie wussten, dass sie in ihrem eigenen Glauben vielleicht noch viele Baustellen hatten und deshalb auch deshalb ein angeschlagenes Selbstbewusstsein verspürten. Aber wie schon erwähnt, beginnt Jesus seinen Dienst mit dem Thema Buße, mit Umkehr. Aber was bedeutet Buße? Was bedeutet Umkehr? Es ist das Erkennen dass so, wie ich gelebt habe oder heute noch lebe, nicht in Ordnung ist. Vielleicht sogar das eine oder andere ganz falsch ist. Und es bedeutet, ein neues Leben zu beginnen ab jetzt. Das ist Umkehr. Es muss sich etwas im Leben verändern. Um auf den Punkt zu kommen, sie mussten erkennen, dass sie nicht nur arm waren, sondern auch arm oder leer in ihrem Herzen. Dass da auch etwas fehlte. Und wenn wir so an uns denken, vielleicht fehlt auch etwas bei uns. Etwas, was wir vielleicht von uns aus nicht besitzen können. Jesus spricht ja von diesem Erkennen, dass man geistlich arm ist. Sonst ist ja Umkehr überhaupt nicht möglich. Das ist dieser erste Schritt, zu erkennen. Sonst ist all das, was danach kommen soll, ja nicht machbar. Das ist die erste Bedingung. Nun, was kann das für mich bedeuten? Ich denke, wir leben auch in einer Gesellschaft, in der wir von allen Seiten 24 Stunden am Tag wörtlich zugemüllt werden. Zugemüllt von vielen Bedürfnissen, die in uns geweckt werden, von der Werbung, vom Markt. Überall wird uns gesagt, dass wir dies oder jenes benötigen oder brauchen. Das Einzige, was es in uns erzieht, ja, ist unsere Sucht, unser egozentrisch sein. Es geht immer darum, das Leben noch besser für mich selbst zu gestalten, Dinge noch mehr zu bekommen. Der Fokus liegt immer auf mir. Und die Worte Jesu fordern auf, unsere Selbstzufriedenheit aufzugeben und zu erkennen, dass wir mal bedürftig sind. Aber nicht nur in allem Unnötigen, sondern dass wir bedürftig sind in Gott. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Auch das ist so ein bisschen seltsam. Glücklich zu sein, wenn man trauert. Gesegnet zu sein, wenn man trauert. Auch wenn es sich etwas seltsam anhört. Ich glaube, man muss nicht sehr lange auf dieser Erde gelebt haben, um zu verstehen, dass man früher oder später trauern wird. Du kannst das Böse ja gar nicht umgehen. Du kannst die schlechten Erfahrungen und das Negative gar nicht aufhalten. Jesus sagt nicht, glücklich sind die Trauernden, weil sie trauern oder weil Trauern so toll ist. Nein, sondern nur so kannst du getröstet werden. Gott wird dich trösten. Du wirst imstande sein, eine Verbindung mit Gott einzugehen, auch in der Trauer. In der Theorie hört sich das vielleicht gut an, doch wie soll man das umsetzen im Alltag? Ich glaube, dass das Trauern oft als eine Art Schwachheit angesehen wird. Wenn Menschen dann weinen oder leiden oder trauern und wenn wir daneben stehen, dann möchte man irgendetwas tun, um das schnellstmöglich zu beenden. Zumindest ist es oft bei mir so. Vielleicht vom Charakter auch noch, ja. Man ist so ein Helfertyp und man möchte irgendwas tun, irgendwas machen, damit man irgendwie Trost schenkt oder schenken, ja, will zumindest. Wir möchten der Trauer immer ganz schnell ein Ende setzen. Aber König Salomo selbst schon schrieb, es gibt Zeiten zum Freuen und es gibt auch Zeiten zum Trauern. Und das gehört einfach auch dazu. Aber Jesus sagt ja nicht, ich möchte euch trauern sehen oder sonst was. Nein, er möchte, dass wir verstehen, dass wenn wir trauern, er uns beiseite steht. So wird aus einer anscheinenden Schwachheit eine Stärke. Und daher kommt diese Kraft. Trauer lässt uns erkennen, dass ja, wie sehr wir überhaupt auch überfordert sein können mit dem Leid oder mit der Ungerechtigkeit in unserem Leben. Und hier bietet sich uns Jesus an. Und erinnern wir uns noch einmal an die Worte von Salomo. Er sagt ja auch in dem Buch Prediger, Kapitel 7, Vers 3, Leid ist besser als Lachen. Trauer verändert den Menschen zum Guten. Ja, vielleicht ist da auch etwas dran, dass in den Momenten, wo immer nur alles gut ist, wir vielleicht gar nichts hinterfragen. Wir uns vielleicht auch deshalb nicht verändern. Aber in den Momenten, wo wir schwere Zeiten durchleben, wo wir vielleicht sogar trauern, wir vielleicht auch Fragen stellen, die uns verändern können. Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Friedfertig zu sein ist oft eine Schwäche in einer Welt, wo nur der Stärkste zu überleben hat oder überleben kann. Eine Gesellschaft, wo jeder um seine eigene Anerkennung kämpft. Da muss man auch manchmal den anderen zur Seite schubsen. In der Zeit, in der Jesus lebte, waren die Friedfertigen ganz oft auch nur die Schwächlinge. Denn dort dreht sich alles um Macht, um Stärke. Das römische Reich wurde durch Macht und Stärke erbaut. Aufstand der Makkabäer musste auch damit niedergemetzelt werden. Alexander der Große konnte auch nur durch seine Macht und durch seine Armeen so genannt werden im Endeffekt. Alexander der Große. Doch Jesus kommt und setzt ganz andere Maßstäbe. Er sagt, dass die friedlich sind, verstanden haben, wie das Reich Gottes funktionieren wird. Solchen wird es gehören. Gottes Reich wird ein Ort des Friedens sein und deshalb werden die Friedfertigen es besitzen. Glücklich sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Martin Luther hatte einen Hund. Als er am Tisch saß und aß, schaute der Hund mit solchen Kulleraugen auf das Stück Fleisch, dass es ihm das Herz brach. Und Luther schrieb nachher, wenn ich doch nur beten und nach Gerechtigkeit hungern könnte wie dieser Hund das Stück Fleisch. All seine Gedanken sind auf dieses Stück Fleisch gerichtet. Er denkt, er wünscht, er hofft sich nichts anderes. Aber mein Herz schafft es nicht, genauso nach Gerechtigkeit zu hungern. Im Alltag bedeutet es, aktiv und bewusst nach Gerechtigkeit zu suchen. In allem, was wir Tag für Tag erleben. Es sollte auch eine Grundhaltung sein, nicht nur nach Gerechtigkeit zu hungern und es zu suchen, sondern auch versuchen, Gerechtigkeit umzusetzen. Dort, wo ich sehe, wie Ungerechtigkeit geschieht, da auch einzugreifen und sich für die Gerechtigkeit bewusst einzusetzen. Das ist manchmal nicht einfach, manchmal muss man sich selbst überwinden und mutig sein in diesem Moment, aber wir sollten es immer wieder versuchen. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Was ist Barmherzigkeit? Es ist eine unverdiente, großzügige Zuwendung. Also es geht darum, wie ich andere Menschen behandle, mit ihnen umgehe, mit ihnen rede. Jesus sagt auch, geh mit Menschen so um, wie du auch möchtest, dass man mit dir umgeht. Wenn du eine unverdiente, großzügige Zuwendung erleben möchtest, gib sie auch anderen. Als ich mit meinem Studium begonnen habe, das war 2003, da bin ich nach Russland gefahren. Das ist noch so die frische Zeit nach den 90ern. Die Menschen dort waren auch ein bisschen anders als wir hier. Und da hatte ich so meinen ersten Kulturschock erlebt in vielen Situationen. Aber ein Moment, da kann ich mich gut erinnern. Ich habe recht schnell Freunde machen können und hatte einen guten Freund, mit dem wir über die Studienzeit viel zusammen waren. Wir gingen ständig im Einkaufen, Nachmittag irgendwas Kleines zu knabbern, ein paar Chips und solche Sachen. Und wir waren dann an der Kasse und dann waren wir dran. Und ich aus normaler Gewohnheit habe dann Hallo gesagt und habe dann Kauf abgewickelt, habe das Geld abgegeben, Dankeschön und Tschüss. Und als wir dann aus dem Laden rausgingen, da hat er mich kurz angeschaut und gesagt, wofür bedankst du dich? Also, ich meine, sie hat dir noch nichts Tolles getan, du bist rein, hast etwas gekauft, hast dafür Geld dagelassen und bist raus. Das war ein Tauschhandel, ganz einfach. Warum diese unnötige Nettigkeit? Warum? Warum? Ja, ich kann das nicht anders. Es ist vielleicht auch ein Zeichen der Höflichkeit oder auch einfach ein Zeichen der Kultur. Das hat sich bei uns halt so ergeben und da wohl noch nicht. Heute ist es nach 20 Jahren schon anders. Aber dort war es halt damals, ich kann mich erinnern, ich bin in den Laden rein und habe dann ganz freundlich gefragt, wo ich die Milch finde. Da hat die Verkäuferin mich so angeguckt, was willst du von mir? Such doch, Augen auf und durch. So, ne? Und das war schon anders, ja? Und da musste ich erleben, okay, die Leute sind hier nicht so freundlich. Ne? Wie gesagt, ist heute anders, aber damals war das noch so. Und das war für mich auch etwas Neues. Und da musste ich lernen, mich anzupassen, wurde dann auch sauer. Also mit einer sauren Miene. Ja, ja. Wenn du eine unverdiente und großzügige Zuwendung erwartest oder erleben möchtest, gebe sie erst einmal jemand anderen. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Wie kann man Gott sehen? Johannes 1, Vers 18 sagt, niemand hat Gott je gesehen. Aber an einer anderen Stelle sagt Jesus selbst, wer mich sieht, der sieht den Vater. Diese Seligpreisung, das ist ein Versprechen für die Zukunft, wenn wir ein reines Herz haben, ein reines Inneres. Und so verstand der Jude das Herz, dann werden wir von Gott ausgefüllt. Und wir werden sehen, wie Gott ist. Wir können Gott sehen, wenn wir Jesus sehen. Wenn wir auf ihn schauen, dann können wir auch verändert werden. Glücklich sind die Friedenstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Ich glaube, wir brauchen mehr Friedenstifter in einer Welt und auch in einer Zeit wie heute. Es gibt viele Kriege. Es gibt viele Kriege, es gibt aber auch Zank und Streit in der Welt. Vielleicht können wir hier erstmal noch Danke sagen, dass wir in Deutschland leben und dass es uns noch relativ gut geht. In manch anderen Regionen der Welt sieht es nicht so gut aus. Da haben die Leute heute noch mal mehr zu leiden. Aber auch in anderen Lebensbereichen. Wo kann man heute auf der Karriereleiter hochkommen, wenn man nicht auf andere tritt? Manchmal geht's, aber manchmal auch nicht. Friedensstifter bedeutet mehr als nur Frieden haben wollen, sondern es geht um die Friedemachenden, die Friede aktiv erzeugen. Aktiv Frieden stiften. Und Friedensstifter war auch Jesus. Er konnte mitfühlen wie kein anderer und das ist eine Voraussetzung. Er setzt sich ständig für andere Menschen ein. Für alle, die von dieser großen Masse der Bessergläubigen verurteilt wurden. Wir denken da allein schon an die Prostituierte, die zu ihm geführt wurde, die gesteinigt werden sollte. Wie viel Verständnis er für sie hatte, aber auch wie viel Unverständnis er für die Herumstehenden hatte. Oder wir denken an Zachäus, den Zöllner, den jeder verachtete, keiner mochte. Jesus stellt sich vor diese Menschen. Und Gott sagt, alle, die sich für Frieden einsetzen, werden meine Kinder genannt werden. Werden meine Kinder genannt werden. Also, wenn du Tochter oder Sohn Gottes heißen möchtest, dann hast du eine Aufgabe. Bewirke aktiv Frieden. Glücklich sind die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Wo werden wir heute verfolgt? Wir können froh sein, dass wir wiederum in einem friedlichen Land leben, wo es das in dieser Weise nicht gibt. Es gibt Orte, wo das anders ist. Unfrieden herrscht auch in Kriegsgebieten und verfolgt werden Menschen überall, wo sie nicht in den Normen der Gesellschaft oder den Normen der Religion leben und diese praktizieren. Und Jesus geht sogar einen Schritt weiter und er sagt, glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt, verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, jubelt und freut euch, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Er sagt, wenn ihr meinetwegen sogar verfolgt oder benachteiligt werdet, dann könnt ihr euch noch mehr freuen und sogar jubeln, denn dafür werdet ihr reich belohnt werden. Und wo? Im Himmel. Jesus sagt diesen Menschen den Himmel zu. Ihr werdet den Himmel erhalten. Es ist ein Versprechen. Jesus möchte mit seiner Bergpredigt Menschen erreichen, die in diesem starren Befolgen von Gesetzen, in den 10 Geboten vielleicht oder in den Gesetzen der Pharisäer und Schriftgelehrten, keine Beziehung zu Gott finden, wo der Glaube unnatürlich und unpersönlich scheint. Und Jesus macht einen Beginn mit den Seligpreisungen, die uns helfen zu verstehen, was denn wirklich Umkehr ist. Denn nur durch wahre Umkehr können wir uns dem Himmelreich überhaupt sicher sein. Gott möchte, dass keiner verloren geht. Und deshalb kommt er auch zu denen, die geistlich arm sind, zu denen, die trauern, zu den Sanftmütigen, zu denen Menschen, die Gerechtigkeit suchen, zu den Friedensstiftern und auch zu den Verfolgten. Gott sichert ihnen allen den Himmel zu. Und das tut er auch heute für uns. Und ich möchte eine kleine Aufgabe für euch mitgeben, für die Woche. Und zwar, wenn uns irgendwo in dieser Woche Ungerechtigkeit, mag sie noch so klein und unbedeutend sein, auffällt, dann setz dich für das Richtige ein. Sag etwas oder steh auf. Versuche die Ungerechtigkeit beim Namen zu nennen und wenn möglich aus der Welt zu schaffen. Das so als kleine Aufgabe für die Woche. Ich danke euch. Amen. Amen.